können gleich anfangen. Ihr könnt euch gerne auch während des Vortrags Getränke holen, wenn es zu laut ist. Ansonsten wird es eigentlich eine Stunde dauern. Ich glaube, das schaffen wir auch ohne. Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist ein Vortrag vom Beispielverein. Die meisten werden uns kennen. Wir sind eine Faninitiative von Fans verschiedenster Strömungen von Borussia Dortmund, die seit einigen Jahren sich gegen diskriminierendes Verhalten in und um den Fußball rund um Borussia Dortmund einsetzen. Wir haben nur wieder Vorträge, Veranstaltungen. Auf unserer Facebook-Seite könnt ihr uns regelmäßig finden und über neue Informationen versorgen. Wir haben dieses Jahr, also diese Saison, einige Vorträge zu geschlechts- oder sexualitätsspezifischer Diskriminierung gemacht. Ein Workshop über Sexismus in der Hinrunde, ein Vortrag zu dem Thema im Februar jetzt und einige Spruchbänder sowie einen Aktionsspieltag zu dem Thema gehabt. Heute geht es ein bisschen weniger um Diskriminierung, sondern eher um die Fragestellung, warum bestimmte soziale Gruppen, heute am Beispiel der Ultras, eher für junge Männer attraktiv sind und sehr viel weniger für junge Frauen. Den Vortrag wird Simon Wolpers halten, aufstrebender Geschlechterforscher und Journalist, der zu Fußball und Politik publiziert. Ja, wie gesagt, eine Stunde ist der Vortrag ungefähr. Wir haben danach einiges an Zeit für Diskussionen eingeplant. Also wenn ihr Fragen habt, gerne jederzeit an uns stellen. Oder willst du neben währenddessen Fragen haben?
Von mir aus Verständnisfragen auf jeden Fall zwischendurch. Diskussionsbeiträge gerne lieber rein.
Genau. Ansonsten würden wir einen Audiomitschnitt während des Vortrags machen, wenn das irgendwie stört bei Zwischenfragen. Wahrscheinlich nicht. Und zur Diskussion selbstverständlich dann gerne nicht. Gut, dann fangen wir an.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass dann auch doch so viele gekommen sind. Genau. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie ich den Vortrag beginnen will. Das ist ja immer nicht ganz einfach. Man braucht irgendwie was, was ein bisschen catchy ist, was die Zuhörenden gleich ins Thema holt. Im Thema Ultras und Männlichkeit gibt es dann natürlich das eine oder andere. Man könnte ein passendes Foto zeigen, man könnte mal in das Blickfang Ultra schauen und auch sicherlich hier in Dortmund wäre man fündig geworden. Ich bin aber doch knappe 40 Kilometer weiter südwestlich gegangen und zwischen Wupper und Schwebebahn gelandet. Und ich nehme an, dass der eine oder die andere weiß, worauf ich hinausgehe. Genau. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich so platt ins Thema einsteigen will, aber der Text, den ich euch gleich vorlese, der bietet sehr schöne Anknüpfungspunkte. Deswegen zitiere ich jetzt ausschnittsweise aus einem Text der Ultras Wuppertal, den diese vor knapp zwei Monaten vor ihrem Verbandspokal-Halbfinale gegen den Erzrivalen Rot-Weiß Essen auf ihrer Homepage veröffentlicht. Zitat. Eigentlich brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen. Rot-Weiß Essen kommt in unsere Stadt, in unser Stadion und somit müsste jedem klar sein, dass dieses Spiel das Highlight des Jahres sein wird. Und jetzt müsste es allen dämmern, dass auch die Bastarde von der Hafenstraße meinen, mit ihrem Scheißhaufen hier aufzukreuzen und für eine rot-weiße Heimspielatmosphäre zu sorgen. Versteht ihr das? Diese Hurensöhne wollen hier einen auf Macke machen. Allein deshalb, weil wir den Dreckshaufen in den letzten Spielen mit absoluter Dominanz auf den Rängen gefickt haben. Die werden auf eine Art Rache aus sein, die wir mit aller Macht niederkämpfen müssen. Somit liegt folgende Strategie vor. Sagt euren Bitches, dass ihr nicht ans Handy gehen werdet, schminkt euch ab, überhaupt wegen irgendwas ans Telefon zu gehen. Der Typ, der vor, hinter, rechts und links neben euch steht, verdient einen vorm Kopf, wenn er sein Maul nicht aufmacht. Also treibt und tragt die Stimmung über das ganze Spiel. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich von so einem Hurensohnhaufen bei einem Heimspiel ficken zu lassen. Wir regieren in dieser Stadt, in diesem Stadion und vor allem auch in dieser Liga. Wir sind die, die es zu schlagen gilt, und diesen Status werden wir uns auch am 28.03. nicht nehmen lassen. Zitat Ende, soweit die Ultras Wuppertal. Für die Ultras Wuppertal ist das Spiel gegen Essen ein Derby und man sollte meinen, dass sie dementsprechend möglichst alles auffahren, was zu ihrem fankulturellen Dasein dazugehört, beziehungsweise es in diesem Aufruf verpackt haben. Wenn wir uns diesen genauer ansehen, finden wir tatsächlich eine Sprache und eine Attitüde, die sich zumindest in strukturell ähnlicher Manier in vergleichbaren Texten deutscher Ultras finden lässt, wenn es darum geht, die eigene Anhängerschaft zu einem wichtigen Spiel zu mobilisieren. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Ultras Wuppertal nicht gerade die Sternstunde deutscher Fankultur und deutscher Unterkultur darstellen. Nehmen wir diesen Text mangels besserer Alternativen aber mal, und weil er in seiner Überspitztheit auch besonders anschaulich ist, als einen solchen, nämlich grundlegende Motive und Einstellungen des Ultradaseins diskursiv manifestieren. Aus einer Geschlechter- respektive männlichkeitstheoretischen Perspektive, die ja meinem Vortrag zugrunde liegen soll, gilt es dann, so möchte ich behaupten, einiges festzuhalten, das wir später wiederfinden und analysieren werden. Rot-Weiß Essen kommt in unsere Stadt, in unser Stadion. Abgesteckt werden hier also erstmal territoriale Grenzen, ja geradezu Besitzansprüche, Rot-Weiß Essen, und damit sind wahrscheinlich weniger die Spieler als die gegnerischen Fans gemeint, kommt in die Stadt, in das Stadion der Ultras, der örtlichen Fanszene, des Wuppertals SV oder auf wen auch immer das Besitzanzeigenformular unser an dieser Stelle hier verweisen würden. Der Unterton ist klar, das geht offensichtlich gar nicht, sondern wird als ein Angriff verstanden. Es sei ja schließlich unsere Stadt. Weiter geht's. Die Bastarde von der Hafenstraße meinen, ihren Scheißhaufen hier aufzukreuzen und für eine rot-weiße Heimspielatmosphäre zu sorgen. Neben dem scheinbar unerträglichen Ansinnen der Essener, in der fremden Stadt die eigene Elf zu unterstützen, springen die erniedrigenden Beleidigungen ins Auge, die offensichtlich besonders drastisch formuliert werden. Genauso geht es auch weiter. Diese Hurensöhne wollen hier einen auf Macker machen, allein deshalb, weil wir den Dreckshaufen in den letzten Spielen mit absoluter Dominanz auf den Rängen gefickt haben. Die werden auf eine Art Rache aus sein, die wir mit aller Macht niederkämpfen müssen. Die Beleidigungen werden offensichtlich sexualisierter, bekommen eine geschlechtliche Komponente. Die Wuppertaler sind diejenigen, von denen die Essener in den letzten Jahren immer wieder gefickt wurden. Das gilt es festzustellen. Man war besser als der Gegner. Der will deshalb jetzt einen auf Macker machen. Aber das machen die Wuppertaler eben lieber selber und präsentieren sich kampfeslustig und entschlossen. Apropos Dominanz. Sagt euren Bitches, dass ihr nicht ans Handy gehen werdet. Der Typ, der vor, hinter, rechts und links neben euch steht, verdient einen vorm Kopf, wenn er sein Maul nicht aufmacht. Dominiert werden solche offensichtlich in zwei Richtungen. Die Bitches, und dafür annehmen, dass damit befreundete Frauen gemeint sind, haben überhaupt nichts zu melden und kommen vermittels des sexualisierten Begriffes hier nur als Objekt in den Blick. Aber auch die Jungs, die eigenen Jungs in der Kurve, bekommen eine klare Ansage. Wer nicht mitzieht, bekommt dann eben eine vorm Kopf. Spannend schließlich noch dieser Satz: Es gibt nichts Schlimmeres, als sich von so einem Hurensohnhaufen bei einem Heimspiel ficken zu lassen. Hier wird in gewisser Weise noch einmal zusammengefasst. Es geht darum, den Gegner zu dominieren, ihn zu besiegen. Er wird erniedrigt zu einem Hurensohnhaufen. Und am schlimmsten ist es, sich bei einem Heimspiel, also im eigenen Hoheitsgebiet, im eigenen Revier, von ihm ficken zu lassen. Wir erinnern uns, man habe die Essener ja schließlich selber in den vergangenen Jahren mehrmals gefickt. Das ist die Position, die es einzunehmen gilt. Man will den aktiven Part, den penetrierenden, den männlichen. Das Schlimmste wäre es, in die passiviert verweiblichte Rolle des Gefickten zu geraten. Jeder und jeder, die sich in Fußballfanszenen bewegt oder sich mit ihnen auseinandersetzt, kennt solche Texte aus dem Milieu der Ultras. Sicherlich sind sie eher selten derart simpel und stereotyp, ja zugleich auch irritierend und lächerlich, das Kichern hat der Bände gesprochen, wie dieser Aufruf der Ultras Wuppertal. Dass dieser Text von Männern für Männer geschrieben wurde, scheint klar. Wer sonst sollte in dieser Weise von den Bitches faseln? Ich möchte behaupten, dass dies aber bei Weitem nicht die einzige Stelle ist, die männliche Grundlogik des Textes offenbart, sondern sie auch, und vielleicht noch viel mehr, in den anderen Motiven, Dominanz, territoriale Ansprüche, Kampfeslust und so weiter, steckt und diese wiederum sich in allen Ultrasgruppen wiederfinden. Ich gehe davon aus, dass es einen unentrinnbaren Zusammenhang von Ultras und von der Konstruktion von Männlichkeit gibt. Empirisch ist dieser geradezu belegt. Seitdem es Ultras gibt, sind diese in der absolut überwiegenden Mehrheit Männer, beziehungsweise männliche Jugendliche. Frauen gibt es freilich immer wieder, mancherorts mehr, mancherorts weniger. Ihr Anteil an der Ultraszene ist insgesamt aber verschwindend gering. Zwar gibt es mittlerweile sehr vereinzelt explizite Frauen-Ultrasgruppen, im Gros der Szene spielen Frauen aber eine deutlich untergeordnete Rolle. Einige Gruppen nehmen keine weiblichen Mitglieder auf. Das ist angesichts einer zunehmenden Egalisierung des Geschlechterverhältnisses, zumindest auf den ZuschauerInnenrängen, im Profifußball mindestens eine bemerkenswerte Beobachtung. Im Wesentlichen gibt es dafür meines Erachtens zwei Umgangsweisen guten Umstand. Die eine möchte ich für diesen Zweck affirmieren, die andere reformistisch nennen. Auch wenn ich dabei sicherlich in beide Richtungen überspitze. Zum einen gibt es eine affirmierende Perspektive, die die Formel Ultras gleich Männer einfach und ohne jegliche Reflexion zum Gesetz erklärt. Darunter finden sich etwa ein Großteil der Medienlandschaft, die Ultras nahezu ausschließlich als junge und zumeist in irgendeiner Weise aggressive Männer porträtieren, ebenso wie Vereine, Fansozialarbeiter und Projekte, die Angebote wie repressive Maßnahmen auf eine männliche Zielgruppe hinschneiden. Und auch breite Teile der Szene selbst, die ganz einfach davon ausgehen, dass Ultras nun einmal Männer sind. Zum anderen gibt es die ReformistInnen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Ultras auch für Frauen attraktiv zu machen, ihnen diese Welt zu eröffnen und die schier allumfassende Hegemonie des Männlichen im Fußballkontext aufzubrechen. Dabei entstehen oft höchst spannende und wichtige Projekte, das sei an dieser Stelle explizit erwähnt. Ich meine aber, dass beide Perspektiven fehlschlagen. Diejenige, die glaubt, der Zusammenhang von Ultras und Männlich sei quasi gottgegeben und bedürfe keiner kritischen Auseinandersetzung, ebenso wie diejenige, die diesen Zusammenhang gleichsam negiert. Beide unterschlagen, wie die Sozialisation in die Jugendkultur der Ultras einerseits und in eine adolescente, also eine heranwachsende Männlichkeit andererseits miteinander korrespondieren. Und sie unterschlagen insbesondere die Bedeutung dieses Konnex für junge Männer auf der Suche nach geschlechtlicher Identität. Der Zusammenhang ist also ebenso wenig gottgegeben, wie er einfach wegzudenken ist. Er hat seinen Ursprung vielmehr in der Funktion der Ultras für die Entwicklung des männlichen Geschlechtshabitus. Das möchte ich im Folgenden zeigen. Dazu werde ich zunächst die Grundzüge männlicher Sozialisation, soll heißen der Entwicklung männlicher Geschlechtsidentität, vorstellen. Dabei beziehe ich mich im Wesentlichen auf die Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der den Begriff des Habitus geprägt hat und für die Gender Studies dienbar gemacht hat. Anschließend werde ich mich vor diesem Hintergrund mit dem Ausdruck und dem Gebaren der Ultras beschäftigen. In einem kurzen Fazit soll es um Möglichkeiten der Kritik und der Veränderung gehen, die möchte ich aber lieber gerne auch im Anschluss mit euch zusammen diskutieren. Methodisch werde ich dabei einigermaßen eklektisch vorgehen. Meine Überlegungen sind nicht empirisch gegründet, sondern stammen eher aus eigenen unsortierten und unterschiedlichen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren mit und im Umfeld von Ultras sammeln durfte. Wenn ich dabei etwas übersehe oder falsch interpretiere, bitte ich dementsprechend um Nachsicht. Vieles von dem, was ich anschneide, werdet ihr an anderer Stelle bestimmt schon mal gehört oder gesehen haben. Mir geht es vor allem um eine Einordnung dessen, eine Gesellschaftstheorie der Männlichkeit. Dabei werde ich dementsprechend auch um den einen oder anderen Literaturverweis nicht umherkommen. Das ist jetzt kleine Warnung vorweg. Wenn es nun also darum gehen soll, wie Männlichkeit gemacht wird, impliziert das offensichtlich die Annahme, dass es sich bei diesem Gegenstand nicht oder zumindest nicht ausschließlich in einem essentialistischen Sinne um eine biologische Wesenheit handelt. Man ist nicht einfach ein Mann. Männlichkeit verstehe ich vielmehr als eine soziale Konstruktion. Etwas, dessen Bedeutung in gesellschaftlicher Auseinandersetzung und in der Interaktion mit anderen immer wieder aufs Neue hergestellt und definiert wird. Männlichkeit tut man, indem man männlich konnotierte Praxen anwendet, indem man sich solcher symbolischer Darstellungen bedient, die als männlich gelesen werden, indem man eine sozial und kulturell definierte Geschlechterinszenierung performt. Die Gender Studies haben dafür den Begriff des Doing Genders geprägt. Trotzdem geht die Geschlechtshier-Männlichkeitsdarstellung über die bloße Übernahme einer Rolle hinaus und hat durchaus eine Dimension, die sich auf den Körper bezieht und diesen gewissermaßen als Träger des gesellschaftlichen Handelns konzipiert. Wenn wir also Geschlecht als eine distinkte Handlungspraxis verstehen, stellt sich die Frage, woher diese kommt. Wenn das Doing Masculinity seinen Ursprung nicht in einer im biologischen Sinne Verknüpfung mit dem männlichen Geschlechtskörper hat, bedarf es vielmehr eines sozialen Lernprozesses. Schließlich kann man Männlichkeit auch nicht mal eben so tun, sondern es braucht ein Wissen darüber, welche Darstellung als eine legitime Männlichkeitspraxis anerkannt wird und welche nicht. Unsere Alltagsbeobachtung ist aber, in der Regel funktioniert das ganz gut. Wir können Menschen meistens zweifellos in eine dieser beiden Schubladen stecken, sie entweder als Männer oder als Frauen identifizieren. Wie wirkmächtig dies im Übrigen ist, wird deutlich, wenn uns diese Einordnung plötzlich nicht mehr gelingt. Wir sind irritiert, wir denken nach, wenn uns eine geschlechtlich uneindeutige Person begegnet. Es ist also davon auszugehen, dass wir dieses Wissen von frühester Kindheit an und dann immer wieder erlernen und es deshalb so gut funktioniert. Pierre Bourdieu schlägt vor, dass wir dieses Lernen mit dem Begriff des Habitus bzw. mit der Aneignung des Habitus fassen. Diesen Begriff kann man sich, meine ich, am besten von zwei Seiten annähern. Zum einen über seine alltagssprachliche Verwendung. Wenn in alltäglicher Kommunikation von Habitus geredet wird, ist meistens die Rede von einem bestimmten Auftreten einer Person, mit der Eigenschaften und Verhaltensweisen vielleicht gar eine soziale Position assoziiert werden. Als Verb habitualisieren verweist der Begriff außerdem auf eine Routinehandlung. Laut Duden lässt er sich mit zur Gewohnheit paraphrasieren. Es geht beim Habitus also, so können wir festhalten, um ein gewohnheitsmäßiges Auftreten. Zum Zweiten können wir den Habitus vom Konzept der sozialen Rolle, auch der Geschlechtsrolle, spezifisch abgrenzen. Eine Rolle ist etwas, das man spielt. Eine Rolle sucht man sich aus, sie ist auf einen bestimmten Handlungsraum begrenzt und man könnte meinen, dass man sie auch beliebig wechseln kann. Wenn wir auf den Inszenierungscharakter vom Geschlecht abheben wollen, kann uns dieses Konzept sicherlich dienlich sein. Wenn wir aber nachvollziehen wollen, wie sich die Geschlechtlichkeit an Personen bindet und zu einem Teil ihrer Identität wird, greift sie meiner Meinung nach zu kurz. Die Darstellung von Männlichkeit ist sehr wohl etwas, das man sich für eine Rolle aneignen muss, das man lernen muss, aber das passiert in aller Regel nicht auf einer bewusst intentionalen Ebene, sondern wird von einem Muster, von einem Erzeugungsprinzip gesteuert. Dieses Prinzip ist der Habitus. Der Habitus ist ein Wissen. Er ist allerdings kein Wissen auf einer bewussten, auf einer reflexiven Ebene, sondern auf einer praktischen, einer auf Erfahrung, aus Erfahrungen und Gewohnheiten gespeisten Ebene. Ein Wissen, das in unsere Körper eingeht und uns ermöglicht, in Situationen entsprechend unseres Habitus zu handeln, ohne darüber nachdenken zu müssen, noch nicht einmal zu können. Der Habitus wirkt, wie Bourdieu schreibt, als körperliche Neigung, eine Identität zu verwirklichen, die als soziale Wesenheit konstituiert wurde. Oder kürzer, als das körpergewordene Soziale. Wenn in bestimmten gesellschaftlichen Schichten zur Begrüßung etwa ein Knicks gemacht wird und dies von allen Akteuren vorreflexiv, also ohne eine Bewusstwerdung dessen geschieht, dann ist ein Ausdruck einer sozialen Identität inkorporiert worden, zur körperlichen Gewohnheit geworden. Ohne darüber nachzudenken, reproduzieren die Beteiligten mit jeder neuen Verbeugung, mit jedem neuen Knicks diese gesellschaftliche Institution und die zugrunde liegende soziale Ordnung. Gleiches gilt für den männlichen Geschlechtshabitus. Das Männliche gilt als das Raumeinnehmende, als das Dominante, und wenn Männer etwa eine breitbeinige Sitzhaltung einnehmen, repräsentiert sich darin eine Ordnung des Körpers, die auf ein vergeschlechtlichtes Erfahrungswissen verweist, ebenso wie ein soziales Ungleichheitsverhältnis, wenn man sich im Gegensatz etwa dazu anguckt, wie Frauen in der Regel sitzen. Der Habitus entspricht einem praktischen Sinn. Es gibt ein somatisiertes, das heißt ein in die Körper eingegangenes Wissen davon, welche Praxis hinsichtlich einer bestimmten Identität und in unserem Falle hinsichtlich einer männlichen Geschlechtsidentität sinnhaft ist. Und nochmal, es geht dabei nicht um etwas, das den AkteurInnen wesenhaft, also natürlich zukommt, sondern um eine, um es mit Bourdieu zu sagen, naturgewordene, in motorische Schemata und automatische Körperreaktionen verwandelte gesellschaftliche Notwendigkeit. Der Habitus ist also zugleich Produzent und Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Er ist durch Praxis erworben und auf praktische Funktionen ausgerichtet. Er ist strukturierte Struktur, wie es bei Gottlieb heißt, ein wenig kompliziert. Einerseits ist er produktiv. Er ist die Grundlage alltäglicher Praxis und eines ebenso spontanen wie sinnvollen Handelns, auf praktische Funktionen ausgerichtet. Bourdieu spricht von der Erfinderkunst des Habitus. Er ermöglicht uns prinzipiell unzählige Handlungen hervorzubringen, die mit den gesellschaftlich erwarteten Verhaltensweisen konform gehen. Gleichzeitig gelingt ihm dies andererseits nur, weil er eben nicht nur Produzent, sondern auch Produkt der Gesellschaft ist. In ihn sind all die Erfahrungen eingegangen, die ein Individuum im Laufe seines Lebenszusammenhangs gemacht hat, durch Praxis erworben. Der Habitus steht damit gleichsam zwischen Individuum und Gesellschaft. Er ist alleine geprägt durch soziales Handeln, er ist die verkörperte Geschichte der Gesellschaft in den Subjekten und gleichzeitig trägt er unablässig dazu bei, diese Geschichte fortzuschreiben, wenn ein spezifisches Handeln der Subjekte in der Gesellschaft generiert. Bourdieu hat diesen Begriff des Habitus vor allem im Hinblick auf seine Analyse unserer Gesellschaft als eine Klassengesellschaft entwickelt. Die Ausführungen zum Geschlechterverhältnis sind erst in seinen späteren Werken umfangreicher und systematischer. Uns interessieren an dieser Stelle dennoch vor allem seine Ausführungen zum männlichen Geschlechtshabitus und zu dessen Aneignung. In einem 1997 auf Deutsch erschienenen Aufsatz mit dem Titel Die männliche Herrschaft stellt er dazu folgende wegweisende These auf. Zitat: Konstruiert und vollendet wird der männliche Habitus nur in Verbindung mit dem den Männern vorbehaltenen Raum, in dem sich unter Männern die ernsten Spiele des Wettbewerbs abspielen. Zitat Ende. Daran anschließend möchte ich die Szene der Ultras als einen dieser mehrheitlich den Männern vorbehaltenen Räume begreifen, in denen in das Prinzip Männlichkeit eingefügt wird. Und ein männlicher Habitus geformt und sich von den Akteuren in diesem Fall individuell angeeignet wird. Der Begriff der ernsten Spiele ist meiner Meinung nach hier besonders zutreffend. Zum einen, weil er den spielerischen Charakter, die Dynamiken, die ungeschriebenen und doch kollektiv geteilten Regeln der Ultras aufgreift, wie er zum anderen darauf verweist, dass in diesen Spielen für den Ernst des Lebens geprägt wird. Die ernsten und ebenso von Männlichkeiten dominierten Spiele der Wirtschaft und der Politik und der Wissenschaft. Das Spiel der Ultras ist in diesem Sinne als eine Strukturübung zu verstehen. Bourdieu definiert diese als alle Spiele, die häufig nach der Logik von Wette, Herausforderung oder Kampf strukturiert sind und bei denen von den Knaben verlangt wird, die Erzeugungsschemata der Ehrenstrategien auf der Ebene des Zu-Tun-als-Ob anzuwenden. Das ist offensichtlich schon ein bisschen älter, ich würde aber sagen, das trifft auch heute noch zu. Es handelt sich dabei also um bestimmte Praktiken, in denen die Beteiligten in einer Art spielerischen Tun, eben in einem so Tun als ob, die Regeln und die Logik der Gesellschaft erlernen. Im Gegensatz zur bewussten Aneignung solchen Wissens liegt der Fokus hier eben auf einer praktischen Auseinandersetzung. Das Lernen passiert wie nebenher. Das Erlernte wird so nicht deshalb als sinnvoll empfunden, weil man diese Regeln gesagt bekommen hat, sondern weil man sich dessen Prinzipien angeeignet hat, weil der Körper eben einen praktischen Sinn dafür entwickelt hat. Bei den Ultras lernen die Akteure so das Prinzip Männlichkeit. Es ist eines der Spiele, die nach der Logik von Wette, Herausforderung oder Kampf strukturiert sind. Der Weg des Einzelnen in eine Ultras-Gruppe, ebenso wie deren kollektives Gebaren, ist wie geprägt davon. Es geht um Durchsetzungsvermögen, sich beweisen müssen, gegen andere antreten. All dies sind Prinzipien, die im Spiel der Ultras integriert sind, die dort im Fußballkontext geübt werden, die zugleich aber auf eine zugrunde liegende männliche Struktur verweisen. Indem die Ultras ihr Spiel spielen, es als ein sinnhaftes, ein ernstes betrachten, einen praktischen Glauben daran entwickeln, üben sie und eignen sie sich diese Struktur an, die folglich ebenso als sinnhaft erscheint, zu einem Teil ihrer Selbstwirkung als solcher nur schwer zu hinterfragen und zu reflektieren ist. Dieses Üben, die Arbeit an der Internalisierung des männlichen Habitus, findet nicht zuletzt in geschlechtshomogenen Gruppen statt, in dem den Männern vorbehaltenen Raum. Insofern dort die praktische Orientierung anderen Männern ermöglicht wird, kommt ihnen hierbei eine entscheidende Rolle zu. Auf den gewaltigen Überschuss männlicher Akteure insgesamt und eine Vielzahl geschlechtsexklusiver Zusammenhänge unter den Ultras habe ich bereits hingewiesen. Wenn wir uns deren Außendarstellung angucken, fällt auf, dass dieses Ungleichgewicht gar nicht mal so selten prominent übernommen wurde. Nicht wenige Gruppen präsentieren sich bereits in ihrem Namen als Männergruppe. Kleine Auflistung. Die Boys Köln, die Boys Saarbrücken, die Ultra Boys Bremen, die Boys Bielefeld, die Wilden Jungs Freiburg, die Weekend Brothers Wolfsburg und die Phoenix Suns aus Karlsruhe. Und die Liste könnte man noch beliebig erweitern, möchte ich meinen. Aber auch andere Gruppen bemühen oftmals eine explizit männliche Symbolik, etwa in ihren Gruppenlogos. Und die werdet ihr, denke ich, auch alle schon mal gesehen haben. Das liegt sicherlich zu einem großen Teil an einer androzentrischen, das heißt einer männerbevorzugenden Geschichtsschreibung im Fußball und darüber hinaus, lässt sich aber nicht alleine damit erklären, möchte ich behaupten. Die symbolische Selbstdarstellung als ein Bund von Männern, jedenfalls scheint in der Szene, auch über politisch-weltanschauliche Grenzen hinweg gang und gäbe. Dies ist im Sinne der Aneignung des männlichen Habitus in mehrfacher Hinsicht plausibel. Noch einmal mit Bourdieu gesprochen. Ist das fundamentale Gesetz aller ernsten Spiele, also derjenigen Spiele, in denen Männlichkeit gemacht wird, das Prinzip gleicher Ehre. Er schreibt, die Herausforderung, weil sie zur Ehre gereicht, zählt nur, wenn sie sich an einen Mann von Ehre richtet, der imstande ist, eine Erwiderung zu geben, die, insofern sie auch eine Form von Anerkennung einschließt, Ehre macht. Die Ultrakultur ist im großen Maße von solchen Anerkennungsurteilen abhängig. Auch wenn gerne davon gesprochen wird, dass Aktionen einzig aus Liebe zum eigenen Verein gemacht werden, richten sie sich doch immer auch an den Rest der Szene. Davon zeugen nicht zuletzt zahllose Instagram-Accounts, Hochglanzseiten im Blick vom Ultra-Saisonrückblick und die obligatorische GoPro, die mittlerweile in die Materialtasche ebenso gehört wie die Gruppenzaunfahne, hat man zumindest manchmal das Gefühl. Es ist eine einfache Logik. Hier wird Anerkennung erhalten, dort Respekt gezollt. Je bedeutender das Gegenüber, desto größer der Gewinn des Ansehens, respektive der Ehre. In einem Spielbericht der Diablos Leutsch, Ultras der BSG Chemie-Leipzig, liest sich das dann wie folgt. Ich zitiere. Mit zunehmender Spieldauer und dem sich abzeichnenden Erfolg sangen sich die Rot-Weißen in einen Rausch und gerade in Sachen Qualität der Gesänge muss man deutlich sagen, dass man uns da noch einige Jahre voraus ist. Insgesamt zeigten beide Seiten wieder mal deutlich, warum sie sich selbst, aber auch sich gegenseitig zu den Gruppen zählen, die den Platz an der Ultrasonne beanspruchen. Das Spiel allerdings funktioniert nur, wenn sich ein ebenbürtiger Gegner findet. Dies wird etwa in abschätzenden Blicken und Meinungen zu Gruppen außerhalb der Ultraszene oder solchen, die nicht als ausreichend ehrenhaft betrachtet werden, deutlich. Diese Perspektive ist auch per Geschlechtspflicht. Wirklich Ehre kann nämlich nur die Anerkennung machen, die von einem Mann im Gegensatz zu einer Frau gezeugt wird. Und zwar von einem Ehrenmann, das heißt von einem Mann, der als eine Rivale im Kampf um die Ehre akzeptiert werden kann. Grundlage dessen ist das erzeugende Prinzip des männlichen Habitus, die sogenannte Libido Dominandi. Das ist die Lust und der Wunsch zu dominieren. Davon sind in besonderem Maße die Frauen betroffen. Sie werden als das kategoriale Andere gesehen, als das Abweichende von der männlichen Norm. Männlichkeit und Weiblichkeit sind sozial als fundamentaler Gegensatz konstruiert, der sich in allen Gegenständen und Praktiken widerspiegelt. Das Männliche ist das Starke, das Aktive, das Gebende, das Dominierende. Das Weibliche, das Schwache, das Passive, das Nehmende und das Dominierte. Diese Grenzen gilt es in die geschlechtlichen Habitus einzuschreiben und sie zu unumstößlichen Tatsachen werden zu lassen. Nicht zuletzt um ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip, die männliche Herrschaft, festzuschreiben. Von den männlichen Spielen sollen die Frauen also ausgeschlossen sein. Dies begründet wesentlich die Skepsis, die Abneigung und Feindschaft, die Frauen in Ultrakreisen erfahren. Und so finden sich immer wieder sexistische Ausgrenzungen in den Praktiken und im Ausdruck der Ultras. Einige herausstechende Beispiele. Den Kurvenklassiker Frauen aus der Kurve dürfte jede und jeder hier schon mal gehört haben. Auch das Cover des Spieltagsflyers der Subtras Rostock, auf dem wir sie ihr Nein zu Weibern auf der Stimmungstribüne erklären, hat mittlerweile einige Runden gedreht. Im etwas in die Jahre gekommenen Film der Ultras Nürnberg, Gate 8, erzählt deren Vorsänger freimütig, die perfekte Ultrakurve ist wirklich frauenfrei. Den neuesten Fauxpas in dieser Hinsicht stellt vielleicht ein Screenshot aus einem internen Gruppenchat der Mönchengladbacher Ultrasgruppe Sotocultura dar, der vor einigen Wochen durchs Internet wanderte und mit einem gegen alle Frauen beim Fußball-Logo aufwartete. Ohne mich an dieser Stelle allzu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, zu den Erfahrungen weiblicher Ultras können andere sicherlich mehr beitragen und haben das auch an dieser Stelle schon getan, scheint mir der mindestens symbolische Ausschluss von Frauen allerdings häufig geradezu konstitutiv für Ultrasgruppen zu sein und nicht selten auch real in der wie auch immer vollzogenen Ausgrenzung weiblicher Interessierter zu sein. Die Libido Dominandi, die Lust zu dominieren, hat aber noch eine zweite Seite. Und die ist, was die Produktion von Männlichkeit angeht, vielleicht noch entscheidender. Es handelt sich bei diesem Prinzip nicht nur um das Begehren der männlichen Herrschaft über die Frauen, sondern auch um ein homosoziales Dominanzverhältnis, um den Wunsch, andere Männer zu dominieren. Michael Meuser, den werden einige von euch vielleicht kennen, der ist Professor hier in Deutschland, in Dortmund und der ist so was wie der namhafteste Vertreter im Feld der Geschlechterforschung in Deutschland, vermerkt in diesem Zusammenhang. Männlich-homosoziale Settings sind durch zwei miteinander verwobene Eigenschaften gekennzeichnet. Eine Distinktion nicht nur gegenüber der Welt der Frauen, also die Abgrenzung gegenüber den Frauen, über die ich gerade gesprochen habe, sondern eben auch gegenüber anderen Männern und eine Konjunktion der homosozialen Gemeinschaft angehörenden Männer untereinander. Der Begriff der Homosozialität meint dabei, dass die Geschlechtsgenossen diejenigen signifikanten und generalisierten anderen sind, deren Werte, Einstellungen, Präferenzen und so weiter ausschlaggebend sind für die Entwicklung sozialer Orientierungen. Das ist ein Phänomen, das überwiegend bei heranwachsenden Männern und auch zum Teil bei Frauen vorkommt. Die Abgrenzung in der Männergruppe gegenüber anderen Männern ist offensichtlich ungleich komplexer als die gegenüber den Frauen. Gleichzeitig findet ihnen unter ihnen ein Wettkampf statt, als auch eine umgreifende Vergemeinschaftung als Angehörige des gleichen Geschlechts. Die Männer begegnen einander als Partnergegner. Noch einmal Meuser dazu. Der Wettbewerb trennt die Beteiligten nicht oder nicht nur. Er resultiert nicht nur in Hierarchien der Männer untereinander, er ist zugleich in ein und derselben Bewegung ein Mittel männlicher Vergemeinschaftung. Wettbewerb und Solidarität gehören untrennbar zusammen. Während einerseits Positionen und Grenzziehungen untereinander ausgehandelt werden, gegeneinander um Anerkennung und Respekt in der männlichen Peer Group gestritten wird, wird andererseits auch miteinander gestritten. Die Konkurrenz, die alle beteiligten Männer an das gleiche Spiel bindet, ist ein Modus der Vergemeinschaftung. Ein Modus, der sie als verschiedene Gleiche zusammenschweißt und in dieser Bewegung ein männlichkeitsstiftendes Moment darstellt. Wir kennen dieses Phänomen von den Ultras. Gruppen konkurrieren um Vormachtstellung und Ansehen, den Platz an der Ultrasonne, wie es bei den Diablos aus Leipzig hieß, und zugleich beziehen sie sich aufeinander und grenzen sich gemeinsam von einem Außen außerhalb der Szene ab. Dies passiert sowohl Fanszenen übergreifend zwischen den Ultras verschiedener Vereine, als auch zwischen konkurrierenden Gruppen innerhalb einer Kurve oder auch in internen Hierarchiekämpfen innerhalb der einzelnen Gruppen. Rivalität und Solidarität sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Davon zeugen zahlreiche Beispiele. Wir haben zum Beispiel gemeinsame Aktionen gegen die Ökonomisierung des Fußballs, zum Beispiel die Dortmund initiierte Kampagne Kein Zwanni für den Steher oder auch die Nein zu RB-Kampagne. Das sind offensichtlich Kampagnen, in denen eben die Ultraszene gemeinsam an etwas arbeitet und sich auch gegenüber einem Außen abgrenzt. Genau wie überregionale Bündnisse, das Bündnis Ohne Stimme keine Stimmung hat vor 2-3 Jahren für Aufsehen gesorgt. Es gibt Solidaritätsbekundungen für gegnerische und gar verfeindete Fans. Das hier ist aus Schalke. Könnt ihr es lesen da hinten? Hier steht, auch für desorientierte Hurensöhne, das Gießkannenprinzip abschaffen, richtet sich offensichtlich an Dortmund. Und dort unten in München, gegen Pauschalstrafen, Gerechtigkeit auch für Idioten. Das Idioten ist in Blau geschrieben, richtet sich offensichtlich an die Fanszene von 1860 in München. Es gibt sogenannte Gruppen- und Fanfreundschaften. Und sogar gemeinsame Demonstrationen, hier ein Bild von der Fan-Demo 2012, genau, jeweils gibt es hier sowohl ein vergemeinschaftendes Moment und ein nach außen abgrenzen. Das Ringen innerhalb der homosozialen Gemeinschaft kann so zugleich als ein Ringen um Anerkennung wie auch um Männlichkeit verstanden werden. Die Legitimität der eigenen Männlichkeitsperformance, der geschlechtlichen Identität schlechthin, ist wesentlich abhängig von deren Bewertung durch die übrigen Männer. Beständig geht es darum, Männlichkeit immer und immer wieder aufzuführen. Dahinter steht die Angst davor, plötzlich nicht mehr als legitimes Mitglied der Gruppe anerkannt zu werden, nicht mehr als ausreichend männlich zu gelten. Meines Erachtens wird an dieser Stelle der soziale Konstruktionscharakter von Geschlecht besonders ersichtlich. Wenn Geschlecht einzig eine körperliche Eigenschaft wäre, wozu dann all die Beleidigungen und Stigmatisierungen, die mit der Aberkennung eben dieses Status operieren? Warum sollte man jemanden als weibisch beschimpfen, wenn Männlichkeit ausschließlich eine fraglose Tatsache des Körpers wäre? Vielmehr ist Männlichkeit aber etwas, das es permanent zu reaktualisieren gilt und das grundlegend durch ein hohes Maß an Unsicherheit und Verletzlichkeit gekennzeichnet ist. Man hat nicht irgendwann den Punkt erreicht, von dem man für alle Zeiten als Mann gilt. Männlichkeit wird hingegen immer wieder dadurch bestätigt, dass man sich männlich verhält und in letzter Konsequenz eben vom Urteil der Männer guckt. Diese Fragilität führt mit Bourdieu gesprochen zu einer bisweilen verbissenen Investition in die männlichen Gewaltspiele, die sich am besten dazu eignen, die sogenannten männlichen Eigenschaften unter Beweis und auch auf die Probe zu stellen. Viele schulische und militärische Einsatzungsrieten enthalten regelrechte Männlichkeitsprüfungen, die den Zusammenhalt zwischen Männern festlegen sollen. Solche Initiationsprüfungen kennen wir auch aus der Ultrakultur. Kaum eine Gruppe nimmt Neuankömmlinge unmittelbar in die Hauptgruppe auf. Für die Anwärter, und die Analogie zum Begriff aus dem Rockermilieu spricht die Wende, gibt es vielerorts eigene Nachwuchsgruppen, die unter genauester Beobachtung durch Personen aus den Kernen der Ultras stehen. Wo es diese Gruppen nicht gibt, müssen sich Interessierte im Umfeld der Gruppe beweisen. Nicht selten sind es folgerichtig gerade diese Personen, die in ihrem Bestreben, den größtmöglichen Eindruck zu schinden, durch eine stereotype Geschlechterperformance auffallen. Auch die Gruppenmitglieder erwarten oft, dass Neue einen besonderen Einsatz zeigen und nicht vor den Bürden des Ultraseins zurückschrecken. So kommen ihnen die mit Gefahren verbundenen Aufgaben des Gruppenlebens zu. Sie müssen Pyro schmuggeln oder werden losgeschickt, um die gegnerischen Ultras zum Kampf herauszufinden. Das Problem eines solchen prinzipiell prekären Charakters der Männlichkeit geht, meine ich, insbesondere auf zwei Weisen in die Konstitution des männlichen Habitus ein. Erstens bewirkt es ein Risikohandeln junger Männer in den bzw. im Umfeld der Ultrasgruppen. Risikohandeln meint, Herr Meurer, einen Teil der normalen Entwicklung männlicher Jugendlicher. Es ist eine entwicklungsphasentypische Form der ernsten Spiele des Wettbewerbs, mit der dessen Spielregeln angeeignet werden. Es handelt sich um kollektive Suchprozesse nach habitueller Übereinstimmung. Dieses Argument hebt auf die spezifische Situation adolescenter Männer ab. Ihre geschlechtliche Identität ist in besonderer Weise fragil. Sie befinden sich erst in einem Prozess der Aneignung des männlichen Habitus, welcher einmal eine konsistente und gesellschaftlich akzeptierte Darstellung von Männlichkeit hervorbringen soll. Die Orientierung an erwachsenen Männlichkeiten und deren gesellschaftlicher Stellung übt auf sie eine Faszination und einen Reiz aus. Gleichzeitig können sie diesem Anspruch noch nicht gerecht werden und sind zum Suchen und Ausprobieren verdammt. Vor dem Hintergrund der kompetitiven Struktur von Männlichkeit, insbesondere in den geschlechtshomogenen Freundeskreisen und Klicken, und der Unsicherheit im eigenen Tun bemühen sie sich um eine übersteigerte bis exzessive Männlichkeitsperformance. Dieses Risikohandeln macht in aller Regel den eigenen Körper zum Gegenstand. Neuser zeigt, dass dabei gegensätzliche gesellschaftliche und geschlechtliche Unterschiede bestehen. Während junge Frauen, entsprechend gesellschaftlicher Normerwartung, dazu neigen, ein solches Risikohandeln nach innen zu kehren, Magersucht ist zum Beispiel ein typisches entwicklungsphasentypisches Problem, legen ihre männlichen Pendants ein externalisierendes Verhalten an den Tag. Was man zum Beispiel daran sieht, dass 4/5 aller Verkehrstoten zwischen 15 und 30 Jahren junge Männer sind. Offensichtlich gibt es da etwas, das das hervorbringt. Auch bei den Ultras kommen junge Männer in dieser Hinsicht nicht auf ihre Kosten. Sie können laut sein, herumschreien, sich hemmungslos betrinken, Polizistinnen schubsen, auf Zäune klettern, sich mit anderen prügeln, kurz den eigenen Körper zum Einsatz machen. Für den Großteil der Männer funktioniert dieses Spiel. Wenn man sich nicht gerade mit 180 Sachen um einen Baum wickelt, mag es zwar trotzdem mit einigen Kosten verbunden sein, 5 Jahre Stadionverbot wäre so eine klassische Folge, doch der Ertrag lohnt sich. Man lernt das Prinzip der Männlichkeit, eine aktive und selbstbewusste Positionierung in der Welt. Das Risikohandeln ist so eine spezifische Form der Strukturübung, in der sich der männliche Habitus angeeignet wird. Zweitens verweist die umgreifende Verletzlichkeit der Männlichkeit wiederum auf die dringliche Notwendigkeit der Abwehr des Weiblichen als ein Grundthema des männlichen Habitus. Um nicht etwa dem Verdacht anheimzufallen, kein vollwertiges Mitglied der Männergemeinschaft zu sein, bedarf es der expliziten Abgrenzung gegenüber Frauen und allem, was mit Weiblichkeit assoziiert ist. Wenn man sich zum Beispiel die Farbgestaltung von Ultras anguckt, sind sie ja durchaus auch mal kreativer, als es der eigene Verein sein darf. Die Farbe Pink dagegen kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das ist ja zumindest auch bemerkenswert. Um an sich selbst jeden Verdacht der Weiblichkeit auszulöschen und zugleich die Regeln des Spiels vorzuschreiben, wird dann eben gerne der Gegner effeminisiert und sexistisch beleidigt. Zumindest in Teilen mag das auch die Ablehnung erklären, die Homosexualität in einigen Gruppen erfährt. Homosexualität wird als Ausdruck einer subdominanten, untergeordneten und damit im Sinne des sozialen Habitus femininen Position gedeutet. Schwule Männer gelten als verweichlicht und damit als verweiblicht. Ihnen wird das Moment des Aktiven, des Handlungstragenden, auch und gerade im sexuellen Sinne, wenn wir uns an den Text der Ultras Wuppertal erinnern, abgesprochen. In dieser Weise fallen Sexismus und Homophobie als Selbstbehauptungsstrategien des männlichen Habitus zusammen. Das wird meines Erachtens an diesem Spruchband im Blog der Ultras Trier sehr deutlich ist, sind Sexismus und Homophobie miteinander vermengt. Dass der Hass gegenüber Homosexuellen, der mancherorts aus den Fankurven spricht, darüber hinaus noch tiefer liegende und ideologische Gründe hat und nicht allein in diesem Verweis auf die Abwehr des Weiblichen aufgeht, soll an dieser Stelle trotzdem zumindest kurz erwähnt sein. Mit dieser Abwehr einher geht außerdem, so möchte ich behaupten, eine Unterdrückung von Emotionalität. Nicht generell, aber spezifisch. Emotionen sind in den Fußballstadien erwünscht, wenn sie sich auf den Verein, auf das Geschehen auf dem Rasen, vielleicht auch auf den Wettkampf der Fans beziehen. Dass Ultras aber auch Menschen sind, denen es schlecht geht, die manchmal nicht ihr übliches Programm abspulen können oder wollen, ist zwar offensichtlich, wird aber von diesen nur selten thematisiert. Eine bemerkenswerte Ausnahme fand ich da den Text der Ultras Nürnberg, die auf die Problematik mit Crystal in ihren Reihen aufmerksam gemacht haben. Das war offensichtlich Zugeständnis der eigenen Schwäche. Das hätte ich nicht erwartet, dass es in diesen Kreisen dort möglich ist. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es trotzdem innige Freundschaften unter Ultras gibt, dass dort auch Emotionen ehrlich gelebt werden können. Mindestens in der Kommunikation nach außen aber fällt diese, wenn sie als ein Zeichen der Schwäche interpretiert werden kann, in aller Regel trotzdem unter den Tisch. Als Beispiel kann dafür meines Erachtens etwa das ritualisierte Gedenken an verstorbene Szenenmitglieder gelten, was meistens gerade zu einer Märtyrerverehrung gleichkommt und wenig Raum für öffentliche Schwäche lässt. Auch hier wiederum der Hinweis, die Anerkennung der Männlichkeit ist abhängig vom Urteil der Männergemeinschaft. Wer vor diesem nicht besteht, gerät unter Umständen in eine geradezu identitäre Krise. Die Aneignung des männlichen Habitus ist also, wie wir bisher gesehen haben, ein ordentliches Stück Arbeit. Es gilt, ein Verhältnis zur Welt zu entwickeln, das den Erwartungen an eine sozial akzeptierte männliche Geschlechtsdarstellung entspricht. Insofern ist dabei weniger um ein rational intentionales Lernen, sondern um ein vorreflexives, nicht bewusstes Aneignen im Sinne einer Strukturübung geht, kommt homosozial männlichen Gruppen eine entscheidende Rolle zu. Hier wird der Wettkampf und die Vergemeinschaftung unter Männern gelebt. Die Abgrenzung zum Weiblichen und analog auch zum Homosexuellen ist konstitutiver Bestandteil solcher Gruppen, mindestens auf einer symbolischen Ebene. Sie wird von seinen Mitgliedern ebenso internalisiert wie ein praktischer Sinn für Ordnung der Dominanz und Hegemonie. Im Risikohandeln werden diese Prinzipien als Ordnung des Körpers geprobt und letztlich habitualisiert. Wir finden all diese Elemente auch in der Szene der Ultras, sicherlich unter den verschiedenen Gruppen mit einigen Unterschieden hinsichtlich ihrer konkreten Ausgestaltung. Die Stoßrichtung, so meine These, ist aber eine strukturell gleiche. Um dieser These noch etwas Nachdruck zu verleihen, möchte ich noch einmal einen genaueren Blick auf die Aktivitäten und Handlungen der Ultras oder die den Ausdruck der Ultras bestimmen werfen. Das spielerische Ringen um gegenseitige Anerkennung, die Auseinandersetzung und Dominanz und Unterordnung finden sich symbolisch in den zentralen Praxen der Ultras wieder. Als ureigene Aufgabe der Ultras gilt es, für Stimmung in den Stadien zu sorgen, den sogenannten Tifo zu organisieren. Zentrales Stilmittel sind Choreografien und Gesänge. Jeweils geht es darin zumeist um die Repräsentation der Stärke des eigenen Vereins, der eigenen Stadt oder auch der eigenen Gruppe. Auch die Schmierung des Gegners ist ein beliebtes Thema. Es wird in einer ritualisierten Art und Weise um die Hoheit im Stadion gestritten und die gegnerischen Fans beleidigt und provoziert. Der Gedanke des Wettbewerbs ist beiden Ausdrucksformen immanent. Je größer, komplizierter und aufwendiger etwa eine Choreo gestaltet wird, desto sicherer scheint die Anerkennung als legitime und erfolgreiche Inszenierung durch andere Ultras. Beispielhaft kann dafür meiner Meinung nach etwa die als solche promotete größte Blockfahne Europas gelten, die von den Dresdner Ultras Dynamo angefertigt wurde und von einem kleinen Medienspektakel begleitet wurde. Gleiches gilt für die Gesänge der Ultras, auch sie sollten möglichst laut oder zumindest kreativ durch die Stadien schallen, um größtmögliche Anerkennung abzugreifen. Zugleich erweitern die Ultras ihr Repertoire aber auch um vergemeinschaftende Lieder und Choreos. Wettbewerb und Vergemeinschaftung stehen in diesen wesentlichen Praxisfeldern der Ultras, also auch wie im Aneignungsprozess des männlichen Habitus, zentral. Ähnlich zu interpretieren sind eine Reihe von Aktionsformen, die darauf zielen, einen Raum einzunehmen oder zu verteidigen. Auch hier der Hinweis auf die markigen Worte der Ultras Wuppertal. Die eigene Stadt oder auch Region darüber hinaus werden als eigene Territorien deklariert und von den gegnerischen Farben freizuhalten versucht. Gleichzeitig wird beim Besuch im fremden Gebiet ein größtmöglicher Eindruck zu hinterlassen versucht. Dazu bedienen sich Ultras verschiedener Möglichkeiten. Mit Graffiti und Stickern wird das eigene Hoheitsgebiet markiert, respektive in die Zone des Rivalen eingedrungen. Bisweilen führt das zu für Außenstehende absurd anmutenden Situationen. Wenn etwa zum Beispiel ein Bild an der Autobahn x-mal hin und her übermalt wird oder wenn sich junge Ultras die Nacht vor wichtigen Spielen um die Ohren schlagen, um das eigene Stadion vor einem Farbangriff der Gegenseite zu verteidigen. Eine andere Möglichkeit, etwaige Hoheitsansprüche durchzusetzen und Stärke zu beweisen, sind die Fanmärsche, die sogenannten Corteos. Bei manchen Gruppen gehört es an jedem Spieltag dazu, mit den Mitgliedern durchs Viertel zu laufen. Oft wird darüber hinaus zu großen Spielen an einen zentralen Treffpunkt. Auch in fremden Städten ist dies, gerade bei Derbys, eine beliebte Gelegenheit, den Gegner mit dem eigenen Auftritt zu provozieren. Nicht umsonst werden solche Corteos immer wieder zum Ziel der Angriffe verfeindeter Ultras. Die Gleichzeitigkeit von Abgrenzung nach außen und Vergemeinschaftung nach innen tritt hier deutlich zutage. Zum Teil in einheitlicher Kleidung, im Stile politischer Demonstration, mit einem Fronttransparent in geschlossenen Reihen. Lautstark und rhythmisch einklatschen, ziehen die Ultras durch die Straßen und versuchen, möglichst imposant daherzukommen. In der Szeneliteratur spiegelt sich das in Begriffen wie ein stabiler Mob oder ein guter Haufen wieder. Wohin dieses vergemeinschaftende Auftreten aufführen kann, hat die Fanszene von Dynamo Dresden in der vergangenen Woche eindrucksvoll bewiesen. Als selbsternannte Football-Army im Camouflage-Lock unter dem Motto Krieg dem DFB sind sie wahrhaft martialisch, und ich glaube, hier trifft es dieser oft gebrauchte Begriff einmal wirklich, durch Karlsruhe gezogen. Ohnehin wirkt das Spiel der Ultras manchmal geradezu wie ein Scheinkrieg. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Gruppennamen, die dem militärischen Kontext entlehnt sind. Zum Beispiel die mittlerweile aufgelöste Gruppe aus Hannover, die Brigade Nord, die Stuttgarter Gruppe, das Kommando Cannstatt oder die Legio Augusta aus Augsburg. Auch der Einsatz von Pyrotechnik fällt in dieses Feld der Raumeinnahmen. Obwohl in der Regel nicht erlaubt und unter Umständen mit drakonischen Strafen sanktioniert, wird sich über diese Grenze hinweggesetzt und sich symbolisch eines Raumes bemächtigt. In der eigenen Gruppe lassen sich damit, von jedweder Ästhetik einer farbenfrohen Gruppe abgesehen, Mut, Helden und Draufgängertum unter Beweis stellen, während das gegnerische Stadion, zumeist wird Pyrotechnik ja bei Auswärtsspielen eingesetzt, und mit diesem eben auch die Ultrasgruppe in der gegenüberliegenden Fankurve entehrt werden. Indem das repressiv-autoritäre Verbot bewusst ignoriert bzw. diesem zuwider gehandelt wird, präsentieren sich Ultras als stark, unbeugsam und furchtlos und reproduzieren damit einmal mehr hegemonial männliche Werte. Jeweils geht es bei diesen Praktiken sowohl um die Inszenierung kollektiver Stärke als auch um eine symbolische Entmännlichung des Gegenübers. Die Beteiligten konkurrieren um den öffentlichen Raum und große territoriale Gewinne bedeuten Dominanz und Anerkennung, bedeuten Versicherung im Ring innerhalb der männlichen symbolischen Ordnung. Nicht selten wird die Hackordnung zwischen einzelnen Szenen oder auch innerhalb einer Kurve auch gewalttätig ausgehandelt. Von wenigen Gruppen einmal abgesehen, sind Ultras einigermaßen regelmäßig in entsprechende Auseinandersetzungen untereinander oder mit der Polizei verstrickt. Die Anwendung von Gewalt unterscheidet sich allerdings bedeutend etwa von dem Handeln der Hooligans. Während die Gewalt bei Letzterem zum Selbstzweck verkommt, steht sie bei den Ultras weniger zentral und wird eher auf ritualisierte Art und Weise in die Gruppenchoreografie eingebaut. Zumindest idealerweise. Dennoch gibt sie auf junge Männer einen Reiz aus. Ich möchte das Gewalthandeln der Ultras als eine weitere Form des Risikohandelns begreifen und in diesem Sinne als eine Form von produktiver Gewalt. In der Auseinandersetzung bringen sich die Akteure voll und ganz auf eine körperliche und affektiv aufgeladene Weise für die Gruppe ein. Neben der kompetitiven Dimension des Kämpfens gegen andere hat sie wiederum eine vergemeinschaftende Ebene. Wird miteinander für das Gleiche, wenn auch zumeist völlig abstrakte, gekämpft. Dazu ist es oft überhaupt nicht nötig, tatsächlich in die kämpferische Auseinandersetzung einzutreten. Es gilt lediglich, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, indem man sich wenigstens potenziell in körperliche Gefahr begibt. Anerkennung erhält, wer die Bereitschaft zum Wettstreit signalisiert. Man bezeugt sich gegenseitig, dass man gewillt sei, seinen Mann zu stehen und dass man den Sinn der Spiele verstanden habe. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass Gewalttätigkeiten im Fußballkontext vorkommen und dass Einzelne aus diesen einen erheblichen Nutzen ziehen, gerade wenn sie kollektiv ausgetragen werden. Das sieht man, glaube ich, auch sehr gut am Beispiel der Hooligans. Aber erst wenn aus jeder hinter der Plexiglasscheibe des Gästeblocks ausgesprochene Drohung und jedem Gepose hinter den Polizeiketten eine handfeste Schlägerei wird, dann hat dieser Sport ein Gewaltproblem. Bis dahin kann man diese Vorkommnisse, finde ich, getrost als einige von vielen Männlichkeitsinszenierungen im Fußballstadion. Insofern die Akteure aber mit der Anforderung konfrontiert sind, quasi permanent zu begründen, dass man zur Auseinandersetzung in der Männergemeinschaft bereit sei, schreibt sich diese Haltung eben auch in ihre Habitus ein. Diese Habitus, die dann entsprechende Praxen hervorbringen und nicht zuletzt die Auswirkungen der Ultras als die sogenannten Fußballchaoten prägen. Das Auftreten der Ultras ist nicht selten von einer aggressiven Grundhaltung bestimmt. Bei den bereits erwähnten Corteos laufen Teilnehmende vermummt mit, werfen Böller in die Straßenschluchten, in den Stadien wird auf Zäune geklettert und in Richtung der Heimfans gepöbelt, und einige Gesänge sollte man auch besser nicht zu ernst nehmen. Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot, Tod und Hass dem, wem auch immer. Auch viele Symboliken aus der Szene spielen mit dieser Haltung der Gefahr. Beispielhaft drei Gruppenlogos aus Marseille, aus Dresden und aus Braunschweig, jeweils die aggressive Grundhaltung deutlich zu erkennen. Ein beliebtes Mittel zur Demonstration der eigenen Stärke und Kampfeslust sind auch etwa die Mobfotos, auf denen die Ultragruppe gemeinsam posiert. Gelächelt wird dort selten. eher fies in die Kamera geblickt, eine Boxhaltung eingenommen und manchmal auch gleich eine Axt mit ins Bild genommen. Ich erkennen kann hier, das sind die Ultras Frankfurt, dort befindet sich die besagte Axt, was auch immer die dort zu suchen hat. Durch die Selbstpräsentation als konfrontationsbereite und manchmal auch als konfrontationsbereite, kampferprobte und zu allem entschlossene Männerhorde wird das Bild einer verschworenen Gemeinschaft vermittelt, die darauf aus ist, sich mit anderen körperlich zu messen. Hier kommt mal wieder Bourdieu ins Spiel. Durch die Präsentation als Männerhorde wird diese Bereitschaft signalisiert, sich im Kampf zu messen, sich mit anderen körperlich zu messen, und die habitualisierte Bereitschaft zum Kampf und zur Ausübung von Gewalt signalisiert. Fast müßig zu erwähnen ist es da, dass Frauen auf solchen Aufnahmen absolut unterrepräsentiert sind. Auf Mobfotos findet man sie deutlich weniger, als sie tatsächlich in der Szene vorkommen. Und ohnehin sind sie auch von den gewaltvollen Spielen der Ultras in aller Regel wie selbstverständlich ausgeschlossen. Der spielerische Charakter des Ganzen offenbart sich im Besonderen beim sogenannten Abziehen, das mittlerweile wohl sowas wie ein Sport innerhalb der Ultraszene geworden ist. In diesen Aktionen wird sich zum einen selbst innerhalb der Gruppe im Stadion und im Internet gebrüstet, zum anderen werden die beklauten Ultras sinnbildlich ihrer Männlichkeit beraubt, was zu der Forderung führt, dass diese sich auflösen sollten. Schließlich sind sie es nicht mehr wert, im Konzert der Stand von wehrhaften Ultras und Männergruppen mitzuspielen. Um die Vorführung eigener Dominanz perfekt zu machen, werden gegnerische Materialien im Ultra-Idealfall anschließend in der eigenen Gruppe präsentiert und angezündet. Es kann aber ebenso vorkommen, dass den Dieben unehrenhaftes Verhalten vorgeworfen wird, wenn die Utensilien nicht in einem vermeintlich ehrlichen Kampf, sondern in Überzahl oder bei einem vermeintlich feigen nächtlichen Einbruch erbeutet wurden. Die Männlichkeitsinszenierung ist dann nicht geglückt. Sie schlägt in dem Gegenteil um, weil sie im homosozialen Setting eben nicht anerkannt wird. Mit diesen spezifischen Dispositionen des Habitus einher geht außerdem eine körperliche Zurichtung, die, so zumindest meine Beobachtung, in den letzten Jahren auch eher zugenommen hat. Während der Fußballfan der 90er Jahre noch gemütlich seinen Bierbauch vor sich hin trug, sind bei den Ultras athletisch stählerne Körper angesagt. Nicht wenige machen Kampfsport oder zumindest einen anderen Fitnesssport. Auf den eben erwähnten Mobfotos finden sich immer wieder oberkörperfreie Typen, wenn nicht gleich die ganze Gruppe blank zieht. Gleiches kann man auch im Stadion beobachten, sobald oder auch ohne jeglichen Sonnenschein. Ja, der Ultras aus Rostock. Körperlichkeit scheint eine wichtige Rolle bei den Ultras einzunehmen, was im Sinne des körperbezogenen Risikohandelns durchaus funktional für den Erwerb des männlichen Habitus ist. Und ich glaube, dass das auch nicht nur bei den Ultras so ist, sondern so eine Körperlichkeit kann man auch in anderen jugendkulturellen Szenen zunehmend beobachten, wenn zum Beispiel in linken Kreisen Leute ständig irgendwie ins Fitnessstudio gehen, dann glaube ich, das ist auch ein Ausdruck dessen. Zugleich gilt es auch, eine Härte gegen sich selbst einzunehmen. Durchtrainierte und tätowierte Körper vermitteln eben nicht nur ein Bild der Stärke und Aggression, sondern sind auch ein Zeichen disziplinierter Arbeit an sich selbst. Auch in diesem Kontext ließe sich auch eine weitere Beobachtung verorten. Während die 90er Jahre Kutte sich noch jeden Samstag bis zum Umfallen besoffen hat, und auch das kommt heute sicherlich noch ohne Ende vor, sind es bei den Ultras von heute aber auch zunehmend chemische, sprich leistungssteigernde Drogen, die dort en vogue sind. Es gilt dann eben mitzuhalten im Wettstreit der Männergruppen. Kommen wir zu einem Fazit. Wir haben gesehen, dass die Bedingungen männlicher Sozialisation, in diesem Fall der Aneignung des männlichen Habitus im Sinne Pierre Bourdieus, und die Charakteristika der Kultur der Ultras in vielerlei Hinsicht zusammenfallen. Der Wettkampf als Leitmotiv, die Anerkennung dessen durch Männer gleicher Ehre, die Abgrenzung gegenüber dem Weiblichen und dem Homosexuellen, das Bestreben, andere Männer zu dominieren einerseits und die Vergemeinschaftung innerhalb der Gruppe andererseits, die beständige Reproduktion von Initiationsriten, ein mitunter affirmatives Verhältnis zu Gewalt, der risikobeladene Einsatz des eigenen Körpers, das Spiel mit dem gesellschaftlichen Regelübertritt und ritualisierte Aktionsformen zur Konstruktion einer kollektiven Identität sind sowohl zentrale Merkmale homosozial-männlicher Settings im Sinne Pierre Bourdieus und Michael Meusers, und sie sind auch zentrale Merkmale der Ultras. Die Ultras können damit, möchte ich meinen, mit dem Begriff der Strukturübung als einen Konstruktionsort des männlichen Habitus und damit auch als ein Ort, in dem Männlichkeit gemacht wird, gesehen werden. Der Begriff des Habitus erlaubt es uns, über diese Konstellation und die Möglichkeiten der beteiligten Akteure zu reflektieren. Wie ich zu zeigen versucht habe, gehen wir im Sinne des Habitus nicht von einer vornehmlich bewussten Männlichkeitsdarstellung aus, sondern von in den Körper eingeschriebenen Prinzipien, die ein spezifisches und entsprechendes Verhalten generieren. Die Ultrabewegung ist offensichtlich nach diesen Prinzipien geordnet und deswegen so attraktiv für junge Männer. Sie treffen dort auf eine Ordnung, die mit den Erwartungen an den männlichen Habitus korrespondiert und können sich unbedarft im Mannsein ausprobieren. Gleichzeitig sind die Akteure gewissermaßen in ihrem Spiel gefangen. Mit der Aneignung des Habitus inkorporieren sie diese Prinzipien und entwickeln einen praktischen Sinn, der sie an genau dieses Spiel bindet, an dem sie Gefallen gefunden haben. Oder wie Bourdieu in einem anderen Zusammenhang sagt, wie er das so sagt, recht kompliziert, man hat, was man mag, weil man mag, was man hat. Eine Kritik an den Ultras, die dies nicht zu berücksichtigen weiß, schlägt damit meiner Meinung nach ins Leere. Es macht wenig Sinn, von den Ultras zu verlangen, man solle einfach mal weniger männlich sein, bestimmte Praxen bleiben lassen oder zukünftig eben dieses oder jenes tun, wenn nicht die Funktionalität der Handlung der Ultras für die Ausbildung geschlechtlicher Identität reflektiert wird. Dies gilt insbesondere, wenn man annehmen muss, dass sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verschiebungen im Geschlechterarrangement zu Ungunsten der Männern Männlichkeiten, also Entwürfe, wie man ein Mann sein kann, zunehmend pluralisieren. Die Ultras müssen vielleicht nicht als eine Gegenbewegung dazu aufgefasst werden, zumindest aber können sie, in Anbetracht der Ergebnisse meines Vortrags, finde ich, als ein Ort gesehen werden, der habituelle Sicherheit schafft, nämlich, wie Meuser sagt, der keinen Zweifel lässt hinsichtlich der angemessenen Performance einer anerkannten Männlichkeit. Bei den Ultras zählen noch konservative Werte, Ehre, Stolz, Treue, Heimat, Gemeinschaft, Leidenschaft, die können dort einigermaßen unbeschwert hochgehalten werden und insofern man diese als Versatzstücke männlicher Identität begreift, ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Ultras insbesondere auf junge Männer einen gewissen Reiz ausüben. Trotzdem muss, finde ich, eine Kritik an den Ultras möglich sein, auch und gerade hinsichtlich ihrer Tendenz, immer mal wieder so verdammt mackrig und so verdammt männlich aufzutreten. Allerdings glaube ich nicht, dass es möglich ist, Ultras von Grund auf umzukrempeln. Das liegt erstens daran, dass die derzeitige Gestalt eine Funktion erfüllt. In einer Gesellschaft, in der die Hälfte ihrer Mitglieder dazu aufgefordert ist, Mann zu werden, braucht es eben auch Institutionen, in denen das den Ultras gefällt, in denen das diesen Mitgliedern möglich ist. Zweitens lebt Ultras in gewisser Weise vom Prinzip des Männlichen. Wenn man Wettkampf, Vergemeinschaftung, Gewalt und körperlichen Einsatz einfach streicht, bleibt tatsächlich nicht mehr viel von Ultras übrig. Drittens will ich auch überhaupt nicht vorschlagen, Ultras in radikaler Weise zu verändern. Dafür bin ich im Spiel auch selbst zu verfangen. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Es bringt nichts, sich das Spiel einfach komplett zu versagen. Das ist ja eben kein Zufall, dass es Männern so viel Spaß macht, sondern Resultat eines Habitus, der in die Körper eingegangen und dort nicht mehr einfach so wegzubekommen ist. Es gilt allerdings, und das finde ich ebenso wichtig, das Spiel mit Bedacht zu spielen und von Zeit zu Zeit darüber nachzudenken, was man dort eigentlich tut. Ich glaube andererseits nämlich, dass eine Kritik an den Ultras diesen Ultras auch gut tut. Man muss Ultras nicht komplett umkrempeln, um es partizipatorischer und vielfältiger zu gestalten. Davon zeugen eine Menge cooler Gruppen, Projekte und Initiativen. Bremen, München und auch Dortmund hier als Beispiel. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es gewichtige strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen allen Ultras gibt, sind die Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen doch riesig. Einen letzten Gruß an die Ultras Wuppertal an dieser Stelle. Insbesondere würde es den Ultras gut zu Gesicht stehen, ab und zu mal denjenigen in den Szenen zuzuhören, die dort unterrepräsentiert sind. Und das sind nach wie vor vor allem Frauen. Dennoch, und das bleibt die These meines Beitrags, ist das Spiel der Ultras derart vom männlichen Prinzip durchzogen, dass auch diejenigen, die sich kritisch gegenüber anderen Teilen der Szene positionieren, nicht darum herumkommen, das nachzuahmen und zu verkörpern, was ich als männlichen Habitus ausgemacht habe. Ultras sind an dieses Spiel gebunden und es bleibt eine Frage der Reflexion dessen, ob zumindest versucht wird, der klassischen Fußballmännlichkeit etwas entgegenzusetzen. Hoffen wir, dass das zukünftig noch öfter geschieht. In diesem Sinne, Dankeschön.
Wir machen eine Pause, bevor wir eine eventuelle Diskussion einsteigen, oder? Ich glaube, ich hätte es ganz gut nach einer Stunde. Wir brauchen die. Wollen wir sagen, 5 Stunden?